Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge zum Abu Dhabi Grand Prix 2025 und jetzt ein kurzer Rückblick direkt in unsere allererste Folge. Und aufmerksame Zuschauer, die das Intro auch immer mal hören sollten, es wissen, wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden. Marc, wen hat man damit gemeint?
Lando.
Ah, geil. Das ist der Wahnsinn.
Konnte ich mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ah, sensationell, ey.
Und dann haben, schön.
Dann haben wir es auch noch im Intro drin. Ich sag's dir, ich habe jetzt noch Gänsehaut, glaube ich, so ein bisschen von gestern. Ja. Nehmen heute am Montagabend auf und die Aufregung hat sich natürlich gelegt. Die Freude überwiegt natürlich bei uns beiden noch, denn wie ihr wisst, haben wir gewisse Sympathien für den aktuellen Formel-1-Weltmeister und wollen natürlich hier rein über alles sprechen. Wie ist es dazu gekommen beim Abu Dhabi-Wochenende? Und ja, erstmal so rein mit unserer Standardfrage. Ich gehe mal von aus, dass es live war, aber Marc, wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, durchaus live. Sowohl das Qualifying als auch das Rennen. Zu den freien Trainings musste ich mir so ein bisschen Zusammenfassungen und Recaps anschauen, weil ich da basketballturniermäßig unterwegs war. Die konnte ich dann tatsächlich nicht live gucken. Ja, aber das war dann zum Glück zum Qualifying vorbei. Das heißt, da konnte ich einschalten und rennen sowieso. Also da hatte ich schon ab vormittags Puls. Das wäre nicht gut gegangen, wenn ich das irgendwie zeitversetzt hätte schauen müssen. Ich denke mal, du warst auch live dabei.
Ja, beim Qualifying auf jeden Fall und beim Rennen auch. Und über das Rennen habe ich am Sonntagmorgen erst erfahren, dass es ja schon um 14 Uhr ist. Ich hatte die ganze Zeit 15 Uhr im Kopf und habe mich da natürlich gefreut, ne, dass ich eine Stunde weniger warten musste.
Ja.
War auch bei den Vorberichten dann dabei. Das musste ich nur einfach die ganze Palette geben. Und ja, also war sehr, sehr schön das Ganze. Und ja, jetzt ist die Frage, normal gehen wir immer hier rein mit dem Sieger des Rennens in der sportlichen Besprechung, aber ich glaube, wir packen WM-Kampf, Weltmeister etc. unter einen Punkt. Das ist in dem Fall das Schlauste, aber nichtsdestotrotz Sieger Max Verstappen, der ja auch vor dem Rennen Zweiter in der Fahrer-WM war und eine grandiose Aufholjagd gestartet hatte seit Sommer und sich die WM-Chancen hier wirklich, ja, man kann sagen, bis zur letzten Runde gewahrt hat. Denn passieren kann ja immer was. Er hat seine Aufgabe zu 100% erfüllt an diesem Wochenende mit der Pole, mit dem Sieg. Und ja, erstmal denke ich, Red Bull alles richtig gemacht.
Ja, also ich meine, am Ende kann man dem Team und Max Verstappen jetzt nicht so wirklich einen Vorwurf machen, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Man könnte höchstens sagen, in der ersten Saisonhälfte war das Auto einfach nicht gut genug. So, ich habe natürlich viele Clips gesehen mit, ach, wenn er nicht von Antonelli in Österreich abgeschossen wäre, wenn er in Spanien nicht das gemacht hätte. Aber das ist ja, also, keine Ahnung. Dann kannst du auch sagen, wenn Lando Norris in den Niederlanden keinen Motorschaden gehabt hätte. Ne? Also, wenn man damit anfängt, dann, keine Ahnung, ist am Ende Lance Stroll Weltmeister, wenn man sich das so redet mit wenn.
Ja, es ist
wirklich. Ja. Also, da kann man ja wirklich ja, also das ist halt einfach so, ne, Formel 1, da geht's um Tausendstel teilweise, das ist ein knapper Sport und dann ist halt auch eine WM mal knapp entschieden am Ende und ja, dann sind's halt klar. Ich meine, wenn ein Rennen anders gewesen wäre, dann wäre vielleicht Piastri Weltmeister oder halt Verstappen oder Norris. Ja. Das ist dann halt so, aber genau, am Ende, glaube ich, haben sich Red Bull und Max Verstappen wenig vorzuwerfen, gerade gegen Ende. Was ich so ein bisschen, was mich ja ein bisschen überrascht hat, war, dass sie nicht mehr probiert haben jetzt im letzten Rennen. Also klar, Yuki hat, können wir dann auch noch drüber sprechen, sag ich mal, bis an die Grenze des Legalen, vielleicht darüber hinaus verteidigt. Fand ich aber okay. Da war jetzt nichts Unsportliches so krass dabei. Aber was ich gedacht hätte, was man an Red Bulls Stelle noch hätte machen können, als Max Verstappen mit über, ich glaube, mit knapp über 24 Sekunden auf den zweiten vorne war, hätte man ihn ja einfach nochmal reinholen können. Also es war ja eh ein Free Pitstop, ne? Also hätte man so oder so machen können, um halt eine Aufholjagd von Piastri zu vermeiden. Ihn einfach reinholen, auf die Softs oder Medium nochmal schicken. Und dann wäre das Feld enger beieinander gewesen, dann hätte er das, was Hamilton gemacht hat 2016, das hätte er machen können.
Oder ne? Rosberg einbremst, damit ihn Vettel noch überholt.
Genau, richtig. Klar, ich glaube, wenn er damit angefangen hätte, dann hätte McLaren vielleicht halt die Reißleine gezogen und gesagt, hey, dann lässt Piastri jetzt Norris vorbei, ne? Und dann hat sie es auch wieder, ne? Weil dann
Gehe ich auch von aus.
Ja, ja, also das hätte McLaren dann machen müssen, aber da hätte man sie zu zwingen können. Aber muss man dann auch sagen, das ist, ja, also ich finde, kann man machen, weil es ist ja regeltechnisch erlaubt, ist aber auch so ein bisschen an der Grenze zum, ist das noch sportlich und fairer Wettkampf, ne? Es ist so ein bisschen, geht so. Ja, deswegen Props an Red Bull, dass sie es nicht gemacht haben, dass sie gesagt haben, hey, keine Ahnung, wir sind die Schnellsten auf der Strecke, wir beweisen das, wir fahren jetzt hier den Sieg mit, keine Ahnung, wie viel Vorsprung es am Ende war, heim. Ich meine, die Aufholjagd von Piastri, das hat ja gar nicht geklappt. Also das war ja, das hat Max Verstappen da von vorne weg kontrolliert, das Rennen. Ja, deswegen, sie hätten, glaube ich, mehr machen können, wenn sie jetzt wirklich ganz, ganz verzweifelt gewesen wären. Ich will auch nicht ausschließen, dass jetzt, wenn ich auf die Saison 2021 zurückblicke, dass, wenn, ja, also das, ich sag mal, es war ein bisschen andere Vorzeichen. Die Saison 2021, da war schon sehr, sehr viel böses Blut drin, sage ich jetzt mal. Ja, also Max Verstappen, Lewis Hamilton sind jetzt nicht die besten Freunde. Dann mit Toto Wolff und Christian Horner genau, damals.
Zwischen den Teams ein absoluter Machtkampf, ne?
Ja, ja, deswegen, also ich sag mal, in der Saison hätte Red Bull bestimmt auch in die Richtung das probiert, wenn es so ausgesehen hätte. Ich meine, klar, am Ende ist das, sollte das egal sein, aber ich glaube, es spielt so ein bisschen mit rein, dass Red Bull auch so, ja, nicht damit gerechnet haben, in diesem WM-Kampf zu sein gegen Ende noch und so. Ich glaube, wenn das wie 2021 gegen Mercedes gewesen wäre, dann hätten sie mehr probiert vielleicht. Aber ja, nee, passt so schon, finde ich. Max Verstappen hat diese Saison allen bewiesen, dass er der beste Fahrer ist. Das würde ich ganz klar so sagen für mich. Der war diese Saison einfach der stärkste Fahrer, aber es war einfach nicht die stärkste Fahrer-Auto-Kombination. Und ja. Formel 1 ist am Ende ein Teamsport.
Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, das war natürlich auch wieder typisch Sky, denn das erste Interview an der Strecke nach dem Rennen oder beziehungsweise bei der Siegerehrung war dann mit Dr. Helmut Marko. Ja. Und ja, der hat aber auch gesagt, der hat auch so die Teamstimmung mit 2021 verglichen, das fand ich ganz interessant und hat gesagt, damals war man richtig ungeduldig und auch überhaupt nicht entspannt und alles. Und dieses Mal waren alle so locker, man hat vorher noch ein Barbecue gehabt, am Vortag zusammen, sich quasi gemeinsam schon für die Saison bedankt und eine richtig gute Stimmung teamintern gehabt. Und ich glaube, das hat sich dann eben auch genauso auf der Strecke gezeigt, dass man da jetzt das eher, ja, wie einen freundschaftlichen Wettkampf sieht, oder einfach das Ganze fair zu Ende gebracht hat, ne? Und ja, ich glaube, da wir gerade so bei Red Bull sind, können wir über Yuki kurz eigentlich reden, über die Szene. Ja. Und wir hatten ja so noch so scherzhaft gesagt, er hat sich wahrscheinlich Abu Dhabi 2021 ein paar Mal angeguckt vom Rennen, ja, wollte den Perez machen. Natürlich, er war ja auch auf ja alten Reifen eigentlich mit stumpfen Waffen gekämpft. Er musste ja schon irgendwas Extremes probieren, hat natürlich dann die Strafe riskiert und bekommen. Ich meine, Abu Dhabi, es war asphaltiert links, ne, es war Platz für Lando. Ja. Die Strafe war gerechtfertigt für Tsunoda, ganz klar. Den Begriff unsportlich will ich jetzt aber auch nicht unbedingt jetzt da drüber legen. Nee. Also das geht dann auch zu weit. Er hat seine Strafe bekommen, fertig, ja. Aus. Dann gab es ja noch die Untersuchung gegen Lando, wegen Überholen außerhalb von der Strecke, hat man ja dann aber ja beiseite gelegt, oder vielleicht auch nur so alibimäßig mal untersucht, dass alles abgedeckt ist. Na, aber ja. Ich sag mal jetzt so, ja, Yuki hat die Strafe bekommen und damit ist das Thema eigentlich auch gegessen.
Ja, also ich glaube, das ist, also ob Yuki jetzt da die Strafe bekommt oder nicht, ist ja jetzt nicht so wichtig. Das ändert ja jetzt so an dem Big Picture nichts, sag ich mal, ne? Das ist, ja, also ich meine, in dem Moment, in dem Yuki natürlich die Strafe bekommt, war ja dann auch klar, dass sie Lando keine geben können, weil das wäre dann irgendwie deswegen, komisch, ne?
Weil wenn jetzt Yuki keine bekommt, weißt du dann, ne, deswegen.
Ja. Erstmal so aus Sicht von Lando, ne, dass er da, ich meine, er hat außerhalb der Strecke überholt, ne, da braucht man nicht drüber diskutieren, er war außerhalb der weißen Markierung, das war außerhalb der Strecke. Er ist natürlich jetzt nur da gefahren, weil kein Platz mehr auf der Strecke war oder nicht mehr so viel. Ja, es ist so eine Sache. Es kommt wieder ein bisschen drauf an, glaube ich, was auch vor dem Rennen gesagt wurde, was erlaubt ist, weil gerade wenn wir jetzt auch über andere Fahrer noch sprechen werden, wir haben ja einige Strafen gesehen zu diesem Zickzack-Fahren. Und also ich meine, bei Yuki war es dann Forcing Another Driver off Track, aber das hat ja auch damit zu tun. Mhm. Da wurde bestimmt extra nochmal was gesagt, weil die Stewards, also die besprechen ja mit den Fahrern auch vor dem Rennen, auf was geachtet wird und so. Und die sind ja nicht blöd. Die wissen ja, dass genau dieser Fall eintreten hätte können und ja dann auch eingetreten ist. Von daher, da wurde bestimmt auch was zu gesagt und was da die Linie sein wird. Ich sag jetzt mal so, in einem normalen Saisonrennen, wo keine WM auf dem Spiel steht, bin ich ehrlich, sehe ich da nicht mal eine Strafe für Yuki.
Aber ich muss sagen, allein für den Spurwechsel hätte es meiner Meinung nach sonst schon eine Strafe geben müssen. Und ja. Da man jetzt eben nicht zwei Strafen für dieselbe Aktion aussprechen kann, gab es hier jetzt eben für ein, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es für Forcing Another Car off Track war.
Achso, meinst du, es war für dieses Erratic Driving?
Ich meine es nämlich.
Kann auch sein,
das
ja.
Das wäre dafür gewesen.
Ja, okay, das kann sein, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Aber ja, also
weil
ich meine,
das wäre quasi das erste Vergehen, ne, und das zweite würde ja daraus resultieren.
Ja, genau,
so könnte ich mir das jetzt vorstellen, ne?
Ja, ja gut, im Prinzip, es hängt ja miteinander zusammen, genau, also da dann zwei, ja, aber ja, also ich bin da prinzipiell bei dir, dass man für sowas Strafen geben sollte, aber ich meine jetzt so in dieser Saison habe ich für sowas noch keine Strafen gesehen.
Die berühmte und Linie in den Bestrafungen, ja, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, ne?
Genau, und ich sage mal, typischerweise wird sowas nicht bestraft. Ja, gerade wenn es, weil es nicht im Bremsvorgang war. Dieses Zickzackfahren auf langen Geraden, da haben wir, wenn ich jetzt, diese Saison haben wir das, glaube ich, nicht so viel gesehen, aber wenn ich so ein paar Jahre zurückdenke, hat man dann immer mal so Funksprüche gehört mit, hey, du musst das lassen, sonst gibt's eine Strafe. Ne? Also das hört man öfter. Aber er hat es einmal gemacht und hat direkt eine Strafe bekommen. Das habe ich so selten gesehen, sage ich mal.
Das gab es wirklich nicht allzu oft, ja.
Ja, aber dadurch, dass die es auch in dem Rennen jetzt auch einigen Fahrern aufgebrummt haben, die Strafe, sage ich dann auch wieder, okay, dann werden die das vielleicht auch vorher angesprochen haben, dass, hey, hier geht's um eine WM, wir wissen alle, dass hier manche Leute, die nicht Weltmeister werden können, für andere verteidigen werden, ob das jetzt Yuki ist, ob das vielleicht Racing Bull Fahrer sind oder wer auch immer, keine Ahnung, kann ja alles sein, und dass sie dann vielleicht gesagt haben, hey, wenn ihr hier zu krass verteidigt, gerade mit diesen Spurwechseln, ist in Abu Dhabi ja naheliegend bei der langen Gerade, kann ich mir vorstellen, dass das vorher wirklich in den, wie heißt das immer, Race Director Notes extra erwähnt war und dass deshalb da die Strafen sehr locker saßen.
Ja, da gehe ich auch eigentlich von aus und deswegen hat man es ja auch so durchgezogen, dass jeder auch bestraft wurde, der es gemacht hat. Von daher war das an dem Wochenende dann auch konsequent. Und das muss man dann der FIA dann auch zugutehalten, finde ich, in dem Fall. Aber sonst über die Saison hinaus, was das Strafmaß angeht, ja. Das
ja, also
war alles sehr, sehr willkürlich teilweise.
Ja, also ich sage, ich habe härtere Verteidigungsmanöver gesehen, die nicht bestraft wurden über die Saison.
Ja, das war's dann. Ja, Thema, Red Bull, ja, müssen wir kurz drüber sprechen, gab's ja ein Team oder einen Fahrertausch quasi, Isaac Hadjar wird nächstes Jahr bei Red Bull fahren. Arvid Lindblad dafür dann bei den Racing Bulls und Yuki wird weiter Testfahrer, ne?
Genau.
Bei beiden Reserve. Rennstellen, so wie ich das mitverstanden habe.
Genau, also auf jeden Fall bei Red Bull. Bei, liegt nahe, dass er dann auch bei Racing Bulls eingesetzt werden kann, denke ich. Ja, also er bleibt quasi mit einem Fuß in der Formel 1, sage ich jetzt mal. Und wenn ich mir angucke, was Alex Albon aktuell tut, der ja mal in der gleichen Situation war, dann sage ich, das muss nicht heißen, dass das Kapitel Formel 1 schon geschlossen ist für ihn. Ja, gerade weil ich auch denke, Yuki Tsunoda ist jetzt vielleicht nicht der absolute Überflieger, aber ich auch nach einer jetzt eher enttäuschenden Saison bei Red Bull sage ich, dass er an sich schon noch ein guter Fahrer ist, so der einen Platz in der Formel 1 prinzipiell verdient hätte. Ja, und wer weiß, ne? Es kann natürlich immer sein, bei Red Bull hat man schon viel gesehen, wenn Arvid Lindblad nicht performt. Ja, also ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, ne?
Red Bull, ne? Das stimmt.
Ja, wenn da jetzt, keine Ahnung, nächste Saison zur Saisonhälfte noch gar nichts rumgekommen ist und er wirklich deutlich schlechter fährt als Liam Lawson dann in dem Fall, dann könnte ich mir vorstellen, dass Yuki Tsunoda ganz, ganz schön viel schneller wieder in der Formel 1 ist, als er denkt. Ja.
Ich finde für Yuki noch eine realistische Option vielleicht, wenn Olli Berman nach Haas den nächsten Schritt geht und da Toyota bei Haas mit drin ist, wäre Haas vielleicht
eine
interessante Variante.
Stimmt.
Ist
stimmt.
Zumindest das, denkbar.
Ja, habe ich, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, dadurch, dass ja Toyota jetzt dann da mit drin ist, die japanische Verbundenheit quasi. Und ist nicht Honda jetzt bei Aston Martin?
Stimmt.
Honda steigt doch auch, oder ist das für nächste Saison schon? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das aber Honda ist doch, glaube ich, dann auch wieder am Start. Und wenn das Aston Martin wäre, jetzt nicht für nächste Saison, aber vielleicht dann für die Zukunft. Und Fernando Alonso kann ja jetzt auch nicht fahren, bis er 100 ist. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft guckt.
Ja, deswegen, das wird noch spannend. Und ich glaube so das Thema Yuki auch, ja, dass er jetzt das Cockpit verloren hat. Ich glaube, das ist eine gute Sache nochmal für die Saisonanalyse am Ende, weil wir da auf so Themen nochmal eingehen. Habe ich auch ein paar Sachen zu Yuki. Das wird sicher noch interessant. Ne? Aber so, ja, wir haben es ja angekündigt. 17 Minuten rum und jetzt geht's noch weiter im WM-Kampf. Dann haben wir McLaren mit Oscar Piastri auf der 2, Lando Norris auf der 3. Wir haben ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, mögliche Spielchen, die möglich gewesen wären, hätte Max Verstappen das Feld eingebremst. Und ja, so erstmal, ich finde, im Qualifying hat Lando mit Platz 2, hat er souverän gemacht. Ich glaube, Max war ja extrem stark im Qualifying, aber so gesehen mit Platz 2 super Ausgangsposition für Norris. Dann beim Start gab es dann das Überholmanöver von Piastri in dieser langen Linkskurve gegen Lando. Ja.
Starkes Überholmanöver.
Auf jeden Fall. Und sagen, dass es da zum Duell der beiden kommt, hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so überrascht.
Nee.
Ich habe jetzt nicht gedacht oder hätte auch nicht geglaubt, dass man von Minute 1 komplett defensiv fährt. Natürlich sollte man sich nicht in die Karre fahren, man sollte Überholmanöver machen, wo der andere dann auch nachgibt. Das hat ja Lando dann auch gemacht, beziehungsweise eine weitere Linie gefahren, von daher ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Sicheres Überholmanöver, starkes Überholmanöver von Piastri. Und ja, dann hat man, muss sagen, dann war Leclerc die ganze Zeit relativ nah an Lando dran. Aber letzten Endes muss ich jetzt doch sagen, war es dann doch relativ ungefährdet.
Ja, also
hat man den dritten Platz gut nach Hause gebracht, immer mit der Option, dass Piastri ihn ja hätte auch vorbeilassen können, wenn jetzt eine Gefahr bestanden hätte.
Genau, also ich glaube auch, so clever sollte McLaren dann schon gewesen sein, dass sie, falls es Gefahr bestanden hätte, dass Piastri dann Norris vorbeigelassen hätte, weil in dem Moment, in dem Piastri an Verstappen nicht rankommt, kann er die WM eh nicht gewinnen. Ja, am Ende war es ja dann sogar so, dass Lando Piastri noch angreifen wollte und das vielleicht sogar geschafft hätte, weil er hat tatsächlich ja aufgeholt, ganz gut. Ja, aber da hat das Team ihm dann auch gesagt, hey, entspann dich, so der dritte Platz reicht uns, nach dem Motto. Ja, nee, McLaren alles gemacht, was sie machen mussten, zumindest auf Landos Seite. Für Piastri, ja, in dem Moment, in dem klar war, er wurde Max ja nicht gefährlich. Also muss man auch so ehrlich sagen, in keinster Weise, zu keinem Zeitpunkt des Rennens war da überhaupt mal der Angriff da auf Max. Ne? Ja. Deswegen hatte er jetzt, also klar, natürlich in der Formel 1 kann immer was passieren, ne? Max hätte ausscheiden können, was weiß ich. Aber ja, also seine Chancen waren dann eher gering, dadurch, dass er Max nicht angreifen konnte. Weil, ja, ich glaube, rechnerisch, wenn Piastri, also gut, wenn Max vorne ist, dann kann Piastri eh nicht an Max vorbeiziehen in der WM, aber ja, selbst wenn Max auch ausscheidet, dann irgendwie, dann geht Piastri auf die Eins, dann müsste Norris auch Sechster oder so werden. Also, ja, für Piastri viele war es schon.
Eventualität,
ja,
einfach auch für Piastri, ne?
Also, das war schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Einfach dadurch, dass zwei Fahrer quasi vor ihm waren in der WM. Ja, aber trotzdem kein schlechtes Rennen von ihm, sage ich. Hat dann nicht gereicht und ja, auch an sich eine Saison, auf die er so im Ganzen stolz sein kann, finde ich. So, gerade als noch so ein neuer Fahrer an der Formel 1.
Muss man ja auch sehen, ja. Dritte Saison bei Oscar. Also von daher, ja. Ja, und dann fährt Lando über die Ziellinie und dann geht die große Emotion los. Auch das Interview voller Emotionen mit Tränen, wo er dann noch so scherzhaft oder wahrscheinlich sogar ernst gemeint hat, ich sehe wahrscheinlich aus wie der größte Loser, ne? Und dann der Interviewpartner von wegen, nein, du siehst aus wie der Gewinner, wie der
David Coulthard.
David Coulthard sogar, richtig. Ja. Und ja, sensationell, also wirklich, man hat es dem Jungen auch wirklich von Herzen gegönnt. Und ich bin der Meinung, haben wir im Vorspann ja auch schon mal kurz drüber geredet, wer am Ende die meisten Punkte hat, ist eben der verdiente Weltmeister. Ob das jetzt 2 Punkte Vorsprung sind oder was weiß ich, 65 Punkte. Na, ja. Das muss man einfach sagen. Ich habe dann auch ein bisschen mal im Internet gelesen und dann gab es dann auch so diese Themen wie, ja, wäre jetzt noch ein Rennen mehr, dann wäre das nichts geworden. Aber dann denke ich mir gut. So, ja, der Kalender hat eben 24 Rennen. Es kommt nicht einfach so ein Rennen noch dazu oder sonst was. Andererseits könnte man ja auch sagen, wäre jetzt McLaren nicht disqualifiziert worden im vorletzten Rennen, dann wäre man in Katar vielleicht schon Fahrerweltmeister geworden mit Lando. Also von daher, das sind alles so Eventualitäten. Da kann man über so viel sprechen und teilweise habe ich auch eine gewisse Missgunst gelesen. Ne? Klar, gibt immer Extreme im Internet, in den Kommentaren. Aber was ich mal anführen möchte bei Lando, was das angeht, warum das möglicherweise verdient ist, da brauchen wir nur mal zurückblicken auf McLaren generell. 2021 mit dem ersten Sieg seit 12 Jahren, da war Lando Zweiter, hatte damals das beste Ergebnis seiner Karriere bis dahin erzielt, auch mit der Möglichkeit zu gewinnen sicherlich. Da hat man damals noch eine kluge Teamorder gemacht, sage ich mal, was man die Saison nicht unbedingt gezeigt hatte. Und dann war die große Diskussion, Lando, der ohne Sieg, und er hat dann erst in 2024 in Miami seinen ersten Sieg der Karriere überhaupt geholt. Und jetzt, Ende 2025, reden wir davon, dass dieser Mann Formel-1-Weltmeister ist. Also ich glaube, das sagt einiges aus und man muss auch sagen, Lando seit 2019 bei McLaren, die komplette Entwicklung dieses Teams hat er mitgetragen.
Ja, also der hat da mitgelitten, die Erfolge jetzt mitgenommen, also deswegen muss man ja dann auch so hervorheben, ne? Das ist niemand, der einfach, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach, aber der einfach in ein Auto gewechselt ist, was schon da war, was schon um die WM mitfährt, sondern er wird da auch großen Anteil dran haben. Mhm. Er ist halt der Fahrer, der konstant quasi über die letzten Jahre immer in dem Team war. Er wird da ganz viel zur Autoentwicklung beigetragen haben. Und ja, das ist mehr als verdient, ne? Und er ist auch der erste Formel 2-Fahrer, der Weltmeister wird jetzt in der Formel 1.
Oha.
Ja, Ja, das ist ist auch interessant, sage ich jetzt mal, stimmt, wenn man mal zurückdenkt. Ja. Das, also gut, die Formel 2, ne, das wurde ja dann irgendwann umgestellt. Das war ja vorher, ich weiß nicht, wie hieß das vorher, GP2 oder so. GP2-Series, ja. Genau, richtig. Also das ist mehr oder weniger ja die gleiche Rennserie, aber jetzt seit es wirklich die Formel 2 ist, ist keiner, der Formel 2 gefahren ist, Weltmeister geworden bisher, auch wenn jetzt der Großteil des Feldes ehemalige Formel 2-Fahrer sind. Max Verstappen halt das berühmte Beispiel, der die Formel 2 übersprungen hat, der vom Alter her hätte der wahrscheinlich durch die Formel 2 gehen müssen vor seiner Karriere so, aber der hat es halt übersprungen. Und ja, die anderen Weltmeister davor, Hamilton oder auch wenn man an Rosberg oder Vettel oder so zurückdenkt, da war es halt noch nicht die Formel 2. Ja. Genau, das ist nur mal so kleine lustige Statistik am Rand. Mhm. Aber ja, also verdiente Championship, wenn man sich auch mal seine Karriere insgesamt anguckt, ne, auch, er hat viele Rückschläge hinnehmen müssen, viel Pech gehabt, wenn ich da so an Sochi denke, wo er seinen ersten Sieg hätte haben können. Stimmt. Ja. Wo dann der Regen eingesetzt hat. Dann diese Saisons, wo McLaren am Anfang in den ersten Rennen ja absolut hinterhergehinkt ist und dann...
Stimmt, wo man einen richtigen Traktor hatte damals in Bahrain, ja.
Ja, genau, wo man noch dachte, ach du Scheiße, McLaren macht Schritte rückwärts. Das hatten
die ja, glaube ich, zwei Saisons hintereinander,
genau, auch, ja,
dass sie so schlecht waren.
Ja, also wirklich da nie aufgegeben, immer gesagt, er ist McLaren treu, er bleibt da, das ist seine Family quasi, seine Racing Family. Ja, also deswegen, und stets auch immer, keine Ahnung, immer für einen Witz gut gewesen, immer irgendwie fröhlich gewesen, immer gute Laune gehabt, die Sachen nicht zu schwer genommen. Er war kein, oder er ist kein Fahrer, der zu verbissen an Sachen rangeht oder so. Er hat ja auch mal gesagt, ich will mich nicht verstellen, ich will so, wie ich bin, Weltmeister werden, was ich auch eine sehr, sehr beachtenswerte Einstellung finde. Und ja, das hat er jetzt geschafft.
Und man muss auch bei dem allen sagen, er hat ja auch gerade Anfang der Saison auch viel Kritik einstecken müssen, auch in Situationen, wo er nicht immer ganz so klug oder auch ruhig agiert hat. Auch letztes Jahr Österreich gegen Max beispielsweise, dieses Jahr Kanada. Ja. Ne? Aber ab diesem Punkt, und auch wenn ich dann dran denke, wo er in Zandvoort, wo wir live vor Ort waren, ausgeschieden ist und da in der Wiese saß, hat eigentlich keiner wirklich mehr dran geglaubt, dass Lando Fahrerweltmeister wird. Und genau ab diesem Punkt, finde ich, hat er diese Entwicklung gemacht, dass er auch richtig der coole Typ auf der Strecke geworden ist, abgebrüht, hat einfach nur Leistung gebracht. Mir kommt es so ein bisschen vor, als hätte er den Fokus nochmal anders gesetzt, so ähnlich wie in Rosberg 2016, der sehr, sehr viel reingelegt hat, um Weltmeister zu werden. Und bei Lando kommt es mir auch so vor, dass er da so diesen Turnaround geschafft hat. Und ja, er war ja, wenn man die letzte Saisonhälfte sieht, im Vergleich mit Piastri schon der klar bessere Fahrer. Was jetzt auch nicht schlecht für Piastri ist, weil, wie gesagt, er ist in seiner erst dritten Saison, ne? Und aber durch diese Reife, die Lando dann entwickelt hat über die Zeit, von einem Fahrer, der letztes Jahr erst seinen ersten Karrieresieg hatte, ist das doch eine sehr beachtliche Leistung, sich jetzt Fahrerweltmeister nennen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch, dieses in der zweiten Saisonhälfte performen, das macht oft auch Champions aus. Also gerade wenn ich an Lewis Hamilton denke, wie oft hatte man Saisons, wo am Anfang Bottas noch echt gut aussah gegen ihn oder Vettel auch in den Ferrari-Jahren, wo Vettel am Anfang mit Ferrari auch noch gut dabei war und Lewis Hamilton hat das dann oft in der zweiten Saisonhälfte dann teilweise auch relativ früh entschieden dann. Aber das war dann oft so die zweite Saisonhälfte, wo er deutlich stärker war als die Konkurrenz, was ihn dann als Champion auch so ausgemacht hat. Ja. Und jetzt hat man das Gleiche auch mit Max Verstappen gesehen, vierfacher Champion in der zweiten Saisonhälfte, der beste Fahrer gewesen, so. Ja. Aber Lando Norris halt auch deutlich besser als Piastri in der zweiten Saisonhälfte. Und auch deutlich besser als in der ersten Saisonhälfte gefahren. Und ja, keine Ahnung, da sieht man dann auch, ne, Red Bull und Max haben in der ersten Saisonhälfte gestruggelt, Piastri in der zweiten. Und Lando, die erste Saisonhälfte war jetzt ein bisschen schwächer als die zweite, aber er hat in keiner der Hälften so sehr gestruggelt wie die anderen beiden. Und am Ende fahren wir nun mal keine halben Saison, sondern eine ganze. Mhm. Und das lässt dich dann Champion werden einfach.
Ja, so sieht's aus. Und ja, dass es überhaupt zu einem Dreikampf kommt im letzten Rennen, das haben wir auch schon lange analysiert, ist auch nicht unbedingt den Fahrern zuzuschreiben von McLaren, sondern auch eher dem Team und gewissen Strategieentscheidungen, ja, oder eben Disqualifikationen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, also von daher, denke ich, sind wir uns einig, dass Lando da der absolut verdiente Fahrerweltmeister ist. Und ja, in dem Sinne für uns natürlich auch sehr beruhigend und auch die Abwechslung. Max hatte 4 in Folge, dass es jetzt wieder einen nächsten oder einen neuen Weltmeister gibt. Und wer weiß, vielleicht gibt's nächstes Jahr auch wieder einen Briten, der seinen ersten Weltmeistertitel holt.
Ja, wer weiß, ne? Also, wir haben ja genug Auswahl im Feld. Kann sich jetzt jeder überlegen, wer es werden könnte. Also bin ich gespannt für nächste Saison. Norris, auch so am Rande, hat wohl schon bestätigt, er wird mit der Nummer 1 fahren. Also er wird es ändern auf seinem Auto.
Oh, krass.
Wird von der 4 auf die 1 gehen. Das ist ja die eine Nummer, die quasi reserviert ist, die nur der Weltmeister haben darf. Also auch wenn Norris die 1 nicht genommen hätte, Max Verstappen hätte sie nicht nehmen dürfen. Max Verstappen, mal gucken, ob er zurückgeht zu 33. Er hat scherzhaft mal gesagt, er wird auch mit der 69 fahren.
Oder mit der 3. Die Gerüchte gibt es ja auch, dass er gerne die 3 hätte. Und wollte da wohl mal Danny Rick anrufen, ob die Möglichkeit
aber auch bestünde. Cool.
Ich glaube, der würde sich da nicht in den Weg stellen. Aber ich glaube, dann bekommen Red Bull-Kappen mit der 3 wieder eine ganz neue Bedeutung.
Ja.
Fände ich sehr, sehr spannend.
Ja, also genau, ich bin auch mal gespannt, ob Max Verstappen da seine, oder was heißt, ob er sie ändert. Er muss sie ja von der 1 ändern, aber ob er auf seine alte 33 zurückgeht, ob er vielleicht, das, also fände ich cool, wenn er die von Danny Rick die 3 nehmen würde, ne?
Ja, das hat
was. Hätte was.
Ja, ja, dann kaufe ich mir cool. eine Red Bull Kappe irgendwo auf eBay von 2018 oder so. Das ist einfach zu witzig.
Ja, wäre schon gut, aber ja, genau. Ich glaube, Max nimmt das auch locker. Ne? Also allein auch diesen Scherz, den er in irgendeinem Interview gemacht hat, dass er die 69 nimmt, mit der er, glaube ich, online sogar fährt. Also da sieht man auch, er hat den Humor eines 16-Jährigen im Körper eines Formel-1-Weltmeisters.
Herrlich.
Ja, bin ich mal gespannt, welche Nummer er da nimmt. Aber ja, Lando auf jeden Fall mit der 1.
Ja, dann würde ich sagen, die Weltmeister-Diskussion beendet. Machen wir eine kurze Pause und gehen dann weiter.
Ja, würde ich auch
dann
sagen.
Dann hören wir uns nach der Pause mit Ferrari und Charles Leclerc.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Kapitel 2 der Weltmeisterfolge zum Abu Dhabi Grand Prix 2025. Ja, und im ersten Kapitel gab's die komplette Packung Weltmeisterschaftskampf und gehen jetzt zu dem Fahrer, den ich in meinen Hot Takes als Weltmeister vorausgesagt habe.
Knapp daneben.
Natürlich, ja, etwas daneben lag, nämlich Platz 4 im Rennen von Abu Dhabi, Charles Leclerc im Ferrari. Erstmal muss ich sagen, Ferrari ist wirklich so wie der HSV im Fußball. Wenn du die irgendwo auf dem Wettschein hast, das wird einfach nichts. Also da lasse ich wirklich die Finger von in Zukunft. Aber nichtsdestotrotz was Abu Dhabi betrifft, denn darüber wollen wir ja reden. Charles Leclerc erstmal im Qualifying Platz 5 und Lewis auf der 16. Ja, leider wieder in Q1 ausgeschieden. Und im Rennen dann, wir haben es ja eben auch schon mal kurz erwähnt, Charles Leclerc gerade am Anfang sehr nah an Lando Norris dran. Wie ich finde, ja, wirklich sehr, sehr starkes Rennen gefahren. Auch ein George Russell hinter ihm hatte nahezu keine Chance, da noch irgendwie in die Nähe zu kommen. Ein Abstand von, jetzt muss ich gerade mal gucken, er hat rund 24 Sekunden. Also ja, ist ja fast noch ein Boxenstopp. Ja. Oder ist sogar ein Boxenstopp, den er hätte machen können. Und von daher, also Charles Leclerc, muss ich sagen, ganz, ganz starkes Wochenende. Und jetzt muss ich mal gerade schauen. Ja, für Ferrari ging es ja bei den Konstrukteuren leider um nichts mehr. Da war ja Platz 4 vor dem Wochenende schon sicher. Und ja, Lewis Hamilton, ordentliche Aufholjagd.
Ja, im Platz Rennen. Platz 8. Ja, das stimmt. Im Rennen auf jeden Fall. Dann noch ging es wenigstens noch ein bisschen nach vorne. Qualifying war halt leider nicht so erfolgreich mal wieder. Ja, aber gut. Ich meine, bei Ferrari, ich glaube, die sind froh, dass die Saison rum ist jetzt. War nicht die beste der Saisons. Aber ja, Charles Leclerc hatte gute Race Pace, finde ich. Lewis, okay, ich meine, er hing dann am Ende hinter Ocon fest. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das, was man sich erträumt hat, wenn man Ferrari fährt. Ja, aber mein Gott, Vierter und Achter, wie gesagt, für Ferrari ging es um nichts mehr. Nimmt man mit, kann man jetzt zumindest mit einem ja okayen Gefühl in die Winterpause gehen, auch wenn die Saison insgesamt nicht so okay war. Ja, würde ich sagen, nicht so schlimm wie die Rennen davor.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, Lewis ist auch einfach nur froh, wenn die Saison jetzt vorbei ist. Der war ja wirklich wie ein geprügelter Hund die letzten Wochen. Und ja, da hat man ja auch selber schon ein bisschen Mitleid gehabt mit dem Burschen. Von daher, er hat gesagt, er freut sich einfach nur auf die Familie und auf Weihnachten. Von daher sei ihm das gegönnt und dass er dann nächstes Jahr hoffentlich wieder mit dem alten Feuer angreifen kann. Gehen wir im Klassement weiter von Abu Dhabi und landen dort bei Mercedes, die ja Zweiter in der Konstrukteurs-WM geworden sind. Hier mit Platz 5 von George Russell und ja, Kimi auf Platz 15. Der war ja schon in Q2 dann auch ausgeschieden, von Platz 14 gestartet. Da ging bei ihm jetzt nicht so viel. Ich weiß es nicht, ob der jetzt noch einen extra Boxenstopp auch hatte, Kimi, oder auch einfach nicht durchs Feld gekommen ist. War ja auch relativ wenig im Bild. Und generell war aber, glaube ich, der Mercedes nicht ganz so stark am Wochenende. Hat man ja auch gesehen, dass Russell, was mich ein bisschen überrascht hat, gar nicht nach vorne mehr kam oder nicht mal mehr in die Nähe irgendwie von Leclerc. Ne? Das war ja schon ein großer Abstand. Von daher, er ist so ein bisschen im Niemandsland gefahren, dann zwischen Leclerc und Alonso, Riesenabstand nach hinten und vorne.
Ja,
aber stimmt. Ja, angesichts des ja Saisonergebnisses, glaube ich, hakt man das ganz gerne ab bei Mercedes.
Ja, ich glaube auch.
Und ist es nicht sonderlich böse drum.
Ja, genau, also ich glaube auch, ne, Mercedes insgesamt nehmen die das wahrscheinlich, also wenn man jetzt den vor der Saison gesagt hätte. Klar, ich meine, man träumt natürlich immer davon, die Nummer 1 zu sein, ne? Aber McLaren war ja schon sehr weit weg insgesamt so. Und der zweite Platz von Mercedes ist ordentlich. Der Rookie, wo ja auch so ein bisschen Risiko war, sage ich jetzt mal, würde ich sagen, ist in der Formel 1 angekommen. Ja. Also das stellt sich nicht als Fehler heraus, Kimi Antonelli zu verpflichten. Gerade für die erste Saison war das gut. Und ja, genau, George Russell hatte ja, glaube ich, auch ein bisschen Probleme. Brake Pedal going long, hat er irgendwann mal gesagt. Stimmt, also,
gesagt, ja.
Ja. Aber ich meine, wie du schon gesagt hast, er war so viel Abstand nach vorne und hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel geändert hat, ob die Probleme so gravierend waren. Am Ende den 5. Platz, ja, nimmt man mit. Er hätte bestimmt gerne mal auf dem Podium gestanden am Ende. Aber ja, ich glaube, insgesamt war, ist es okay. Ne? Auch wenn Antonelli jetzt ein schlechtes Rennen hatte, ja. Aber ja, Mercedes insgesamt Platz 2 in den Konstrukteuren damit gesichert, oder was heißt damit gesichert? sind sie halt, das, ne?
Deswegen. Ich glaube, die Leistung von Antonelli, die wird jedem egal sein, wenn wir in ein, zwei Jahren drüber sprechen, über ihn. Ja. Das ist das letzte Saisonrennen gewesen, von daher. Ne? Haken dran und dann gehen wir weiter im Klassement mit Aston Martin, die, wie ich finde, wenn man das einzeln betrachtet, doch einen recht beachtlichen Erfolg erzielen konnten an dem Wochenende. Platz 6, Fernando Alonso, gute Punkte geholt und dann Lance, der zuvor 8 Rennen keine Punkte mehr geholt hat, hat's geschafft, am Ende den einen Punkt mitzunehmen. Eigentlich, und das war ein bisschen kurios dann noch in der letzten Runde, ist er als 9. ins Ziel gekommen, und da hat's ein paar Strafen gehagelt, ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, über die Regelauslegung mit den Spurwechseln. Und ja, ich glaube, Lance hat's getroffen, Ollie Berman hat's getroffen. Ja. Lance ist noch an Ollie Berman vorbei auf die 9, aber am Ende dann durch die Strafe dann auf Platz 10 gelandet. Immerhin nimmt er nochmal einen Punkt mit und ja.
Ja, genau. Und er hat in der Formel-1-Geschichte jetzt das letzte DRS-Überholmanöver.
Oh, stimmt.
Weil wir haben ja nächste Saison kein DRS mehr. Und deswegen ist das letzte. Also wer weiß, vielleicht kommt DRS wieder oder so. Kann man jetzt natürlich nicht sagen. Aber ist jetzt vorerst das letzte DRS-Überholmanöver der Formel-1-Geschichte, was auf Lance Strolls Konto gelandet ist.
Das ist natürlich stark. Das müsste sich ja irgendwie verewigen lassen.
Ja, weißt du, und weißt du, wer das erste DRS-Überholmanöver der Formel-1-Geschichte hatte?
Oh, welches Jahr?
Wann müsste das gewesen sein? Boah, das 2010, 11, 12, irgendwie so darum.
Ja,
das...
ja, wenn es so 10 war. Stimmt, wo Schumi reinkam wieder 2010, gab es dann DRS, glaube ich, oder?
Ja, gab es das da direkt schon? Ich hätte
ja,
jetzt gedacht,
kann auch sein. Ich bin mir auch nicht ganz
sicher. Ich gebe dir einen heißen Tipp, dann wirst du es wissen. Mhm. Er ist noch im Feld. Er ist dieses Rennen
Fernando
auch noch mitgefahren.
Alonso.
Ja, der hat das erste DRS-Überholmanöver. Ich glaube, der erste Fahrer, der den DRS-Button gedrückt hat, ist ja bekannterweise Button. Ich meine, hatte ich nochmal nachgeschaut, der hat das DRS zum ersten Mal verwendet in der Formel-1-Geschichte, hat aber das Überholmanöver nicht geschafft und in der gleichen Runde hinter ihm hat Fernando Alonso DRS betätigt und hat auch das Überholmanöver dadurch geschafft. Und somit quasi sind die beiden Teamkollegen, Lance Stroll und Fernando Alonso, die letzten und ersten, die ein DRS-Überholmanöver gemacht haben.
Das ist cool, ja.
Also eine Statistik, mit der man nichts anfangen kann, aber es ist trotzdem irgendwie lustig, dass sie Teamkollegen sind.
Das ist so dieses, gibt doch diese unnützen Wissen-Seiten und so, oder? Das
ja,
ne? Würde perfekt da reinpassen. Aber ich finde es immer ganz cool, solche Fakten. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr witzige Sache. Und ja, für Aston hat es jetzt in der Konstrukteurswertung nichts mehr bedeutet, auch wenn es dann doch relativ eng war, ne? Mhm. Drei Punkte hinter den Racing Bulls, also so gesehen hätten es noch sehr, sehr wichtige Punkte von beiden Fahrern hier werden können. Aber gut, gehen wir im Klassement weiter und landen bei dem Team, die 8er in der Konstrukteurswertung am Ende dann wurden, die aber, wie ich finde, mit einem starken 7. Platz hier für Esteban Ocon, wo wir in der Vorschau schon gesprochen haben und gar nicht wussten, dass Ocon auf Platz 7 gelandet ist. Ist ja auch von 8 schon gestartet, starkes Qualifying. Ja, aber wäre das jetzt, hätte ich jetzt mehr von gesehen, würde ich wahrscheinlich sagen, saustarkes Rennen von Esteban.
Ja, also muss ja zwangsläufig, ne, wenn er mit dem Haas auf der 7 ist am Ende, ne, vor Lewis Hamilton auch. Aber ja, man hat halt nichts gesehen. Klar, der Fokus in dem Rennen war eindeutig ein anderer. Aber die Haas, die ging ganz gut im Qualifying, ne? Ocon hat das dann bestätigt mit dem 8. Startplatz. Mhm. Berman hatte ja, glaube ich, in Q1 oder so, war ja ganz vorne mit dabei, meine ich. Also da.
Stimmt, ja.
Der hat sich, glaube ich, der ist dann in Q2 ausgeschieden, glaube ich. Da wird er sich geärgert haben, sonst wäre da vielleicht auch noch mehr gegangen. Gut, ohne seine Strafe wäre er ja auf 10 gewesen. Ja. Genau, da haben dann Hülkenberg und Bortoleto von profitiert, die beide keine Strafe hatten und dann beide quasi vorhin gerutscht sind auf Platz 9 und 11. Ja, aber gut, ich meine, am Ende hat es auch jetzt für Haas nichts geändert. Sie hätten, also Aston Martin ist 10 Punkte vor ihnen jetzt am Ende gewesen. Die 10 Punkte wären es jetzt nicht gewesen, auch ohne Strafe oder so. Das war schon unrealistisch, gerade weil Aston auch gut war dieses Wochenende. Und sie sind jetzt auch 9 Punkte vor Kick Sauber, bringen damit jetzt als Team den 8. Platz nach Hause. Mhm. Ja, Achter ist jetzt wieder so, ich hätte jetzt gesagt, okay, war jetzt keine schlechte Saison von Haas, aber
ja, ne?
Ja, ein 8. Platz. So gefühlt
waren sie ganz gut dabei, ne?
Ja, aber es ist halt dadurch, dass diese Mittelfeldteams alle hier und da immer gute Ergebnisse mal hatten, hatten wir bei allen irgendwie so einen positiven Eindruck, außer jetzt Alpine, aber das ist ja auch kein Mittelfeldteam, als eins. Im Prinzip, keine Ahnung, dass wir zu Platz 8 und 9 noch Mittelfeldteams sagen, ist ja eigentlich auch falsch, ne?
Also, stimmt, ja. Ist ja aber wirklich so in dieser Saison,
ja. Ne? Also man hat da wirklich die ganzen Teams, die wirklich auch alle Ausreißer nach oben hatten, ne? Ich meine, Kick Sauber, die haben ein Podium geholt und sind am Ende aber jetzt 9. in der Konstrukteurswertung, ja. Ne? Das ist auch komisch irgendwie.
Sieht fast auch zu schlecht aus für die Saison, die sie gefahren sind.
Ja, finde ich auch. Aber ja, ich meine, wenn alle Teams gut sind, dann ist halt wieder so, irgendjemand muss ja dann letzter oder vorletzter werden. Ja, gut. Ja, ist dann halt so. Würde ich sagen, haben auch die perfekte Überleitung zu Kick Sauber. So ein Ergebnis.
Und Hülkenberg war einer der Profiteure der Strafen. Der ist ja auch kurz am Ende, kurz vor Schluss an seinen Teamkollegen Gabriel Bortoleto vorbei. Und dann durch die beiden Strafen für Lance Stroll und Ollie Bearman landet Hülkenberg auf Platz 9. Eigentlich ist er auf Platz 11 ins Ziel gefahren und nimmt hier noch 2 WM-Zähler mit. Auch wenn sie am Ende nichts bringen für die Konstrukteurswertung. Ja, für ihn trotzdem schön, nochmal mit Punkten die Saison beendet in seinem 250. Rennen.
Und dadurch Platz 11 in der Fahrer-WM geholt.
Was ja auch wiederum sehr, sehr kurios war, er hat ja Hadja überholt durch das Wochenende, wäre somit, wie es vor dem Rennen aussah, auf Platz 10 gelandet, aber durch die Punkte von Fernando Alonso ist Hülkenberg wieder aus den Top 10 raus und
genau.
So 11. in der Fahrer-WM, aber ja, ist ein bisschen, ja, ein Schönheitsmakel für ihn jetzt, sag ich mal. Aber
ich glaube, ne, ob man jetzt Platz 11 oder Platz 10 in der Fahrer-WM ist, ich behaupte jetzt mal, so interessant ist das für die Fahrer nicht. Vielleicht für junge Fahrer noch eher, aber gerade so Hülkenberg oder auch in Alonso, die schon solche langen Karrieren haben, ob die jetzt in einer ihrer eher letzten Saisons, behaupte ich jetzt einfach mal, dass bei beiden jetzt nicht noch 10 Saisons folgen werden.
Ja, bei Fernando bin ich mir da nicht so sicher.
Gut, wer weiß, ne? Aber ich glaube, da wird die Position nicht so wichtig sein in der Fahrer-WM. Ja, aber genau, trotzdem 9. Platz, stark. Bortoleto auf dem 11. finde ich jetzt auch nicht schlecht. Gut, der hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, dass Lance Stroll quasi, dass die 5 Sekunden nicht gereicht haben, dass Bortoleto auch noch von der Strafe profitiert.
Stimmt, ja.
Hat dann den undankbaren 11. Platz, aber auch da.
Ja. Von Bearman hat er profitiert, ganz knapp.
Genau, ja.
Das ist ja auch wirklich hauchzart bei den beiden. Aber ja, gut, ich meine, auch für Bortoleto um Platz 11 ist noch ein ordentliches Ergebnis zum Schluss der Saison. Und gehen wir nochmal weiter im Klassement zu den beiden Williams mit Platz 13 und 16 bei Alex Albon. Ich muss gerade mal gucken, Albon ist hier noch eine Strafe
notiert. Speeding in the Pit Lane war das, glaube ich.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Habe ich ihn doch auch schon öfters gesehen, ne? Aber auch Carlos in der Saison. Vielleicht habe ich es jetzt auch falsch im Kopf.
Ja, doch, Carlos habe ich auf jeden Fall, ja, stimmt, es war nicht das erste Mal, dass Williams da Probleme hat. Aber gut, ich meine, bei Williams muss man auch ganz klar sagen, die hatten ihren Platz in der Konstrukteurs-WM schon sicher vor diesem Wochenende. Die wussten, dass das keine ihrer starken Strecken wird. Ich behaupte jetzt mal, die haben im Kopf mit der Saison schon ein bisschen abgeschlossen. Die hatten in den letzten Rennen mehr Erfolge gefeiert, als sie selbst auch gedacht hätten, gerade Carlos Sainz mit dem Podium auch. Ja, deswegen, die letzten Rennen liefen sehr gut für Williams. Ich glaube, die waren schon halb in der Winterpause. Zu Recht aber auch. Starke Saison.
Ja, deswegen. Also, denen ist, glaube ich, das Wochenende jetzt nicht mehr allzu wichtig gewesen. Und ich hätte gerade fast gesagt, ein Team haben wir noch, aber es sind ja noch zwei,
ja,
die von Platz 17 bis 20 die Plätze belegen. Die gehen wir ganz kurz durch, die Racing Bulls mit Hadja und Liam Lawson auf Platz 17 und 18. Muss jetzt auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, warum jetzt Isaac Hadja da hinten gelandet ist. Ist ja eigentlich von 9 gestartet, ne?
Ja, ich kann es jetzt auch nicht sagen, tatsächlich.
Hätte ich das fast darauf geschoben, dass einfach der Speed im Rennen bei beiden nicht so da war.
Ja, kann schon sein, ne? Es ist irgendwie dadurch, ne, dass der Fokus des Rennens ganz anders war irgendwie, hat man dann da, also habe ich zumindest auch nicht mitbekommen, was da das Problem war bei Isaac Hadja, aber ja, gut, ich meine.
So gesehen hat man auch keinen Platz jetzt verloren in den Konstrukteuren.
Ja.
Dadurch, dann hakt man das Thema auch ab. Ja, und Hadja auf seiner Abschiedstournee für die Racing Bulls.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, der ist schon sehr früh an die Box mit Runde 14 und hat dann keinen weiteren Boxenstopp gemacht.
Oha, na gut. Da haben die Reifen dann auch gut nachgelassen am Ende, denke ich mal.
Ja, ich schätze auch, das wird nicht aufgegangen sein dann. Ja, aber gut, ich meine, die Racing Bulls, ja, wie gesagt, ne, Konstrukteursmeisterschaft Platz 6. Das war quasi das Beste, was noch ging in Abu Dhabi, weil Williams ja Platz 5 schon sicher hatte. Von daher, glaube ich, wird die Enttäuschung nicht so groß sein. Hadja weiß, dass er nächstes Jahr den Schritt nach vorne in den Red Bull tut. Lawson hat seinen Sitz auch schon sicher für nächste Saison. Wird dann mit Arvid Lindblad weiterfahren. Von daher, denke ich mal, insgesamt werden die auch beruhigt in die Winterpause gehen.
Ja, denke ich auch. Ja, und Alpine, ja, haben das gezeigt, wo sie auch stehen,
ja,
in den WM-Wertungen. Ist jetzt auch keine große Überraschung. Müssen allerdings noch Adios sagen zu Renault als Motorenhersteller. Aber ich denke, dafür haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit in unserer Saisonabschlussfolge, die selbstverständlich auch noch kommen wird. Aber ja, ich glaube, Alpine brauchen wir gar kein großes Thema aufmachen. Pierre Gasly 19. vor Colapinto im Qualifying wie auch im Rennen. Und ja.
Da ging nichts. Also,
da hat man keine ruhige Pause, glaube ich. Da muss man viel Arbeit reinstecken. Aber es ist ja auch viel Hoffnung, glaube ich, da.
Ja, ich glaube auch. Die werden bestimmt schon relativ früh während der Saison den Fokus gewechselt haben auf die nächste, weil das war ja abzusehen, dass da auch selbst ein Platz 9 unrealistisch wird,
ja,
in der Team-WM. Von daher denke ich mal, wenn die clever waren, haben die da schon relativ früh angefangen für die nächste Saison das Auto zu entwickeln. Von daher war da jetzt auch nicht zu erwarten, dass auf den letzten Rennen da noch große Leistungen kommen.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Und rein in die Awards?
Ja, würde ich auch sagen. Ich fange direkt an, ich mach's kurz. Platin Award, Lando Norris, er hat genau das gemacht, was er machen musste in dem Rennen. Hat das souverän runtergefahren. Auch wenn, keine Ahnung, klar, Max Verstappen hat das Rennen ziemlich eindeutig gewonnen. Aber ich finde, man sollte dann doch, das Podium von Norris ist dann für mich doch der Platin Award, wenn man drauf schaut, dass er genau das gebraucht hat, um aus eigener Kraft Weltmeister zu werden. Deswegen geht der direkt mit wenig Überraschung an Norris von meiner Seite.
Ja. Lando hat geliefert wie bestellt, von daher
genau.
Sehe ich das auch so, dann wirst du Fahrerweltmeister, was willst du mehr, stehst auf dem Podium, also ja, und auch für die schönen Szenen alle nach dem Rennen, das sehr, 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 sehr ehrliche Interview, wo er einfach sich überhaupt nicht verstellt hat und alles, deswegen auch mein Platin Award hier an den Weltmeister Lando Norris. Und jetzt ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit der Fluppe des Rennwochenendes.
Ja.
Da habe ich jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, wen ich da nehmen könnte. Ich tue mir da ehrlich gesagt total schwer.
Ja, es ist irgendwie, ich mach's mal ein bisschen neutraler. Ich sag einfach mal die Racing Bulls mit 17 und 18 im Rennen. Das ist jetzt irgendwie, also schon klar, ich meine, Alpine hat irgendwie die letzten Plätze gepachtet so in den letzten Rennen, ne? Aber Also Racing Bulls eigentlich auf Platz 6 in den Konstrukteuren. Da finde ich 17, 18 im Rennen schon schwach eher. Mhm. Aber wird da jetzt auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn ich mich in Memes ausdrücken müsste, würde ich sagen, woran hattet ihr Lehen? Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ja. Ne? Die vermasselte Strategie von Hedger vielleicht, aber vielleicht war auch einfach keine Pace da, man hat sie im Rennen halt echt einfach nicht gesehen.
Das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich finde jetzt, Alpine wäre eigentlich eine Wahl, die kann man nicht so richtig treffen, weil es ja, die haben jetzt das gezeigt, was man halt erwartet hat und nicht irgendwie enttäuscht. Da muss man ja auch abwägen, mit welchen Erwartungen geht man rein. Und wenn ich jetzt schaue, dass zumindest die Racing Bulls noch so einen kleinen Fight hatten in der Konstrukteurswertung, wenn gewisse Dinge eingetreten wären, würde ich die jetzt auch nehmen. Von daher so die Enttäuschung, was das Sportliche betrifft, am Rennwochenende. Aber allerdings auch eher eine Fluppe aus Mangel an Alternativen.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, und in diesem Sinne gratulieren wir nochmals Lando Norris zum Fahrerweltmeister 2025 in der Formel 1.
Und oh yes.
Denke, wir haben es ja eben schon angekündigt, das ist nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Wir werden uns dann nochmal zusammensetzen und eine schöne Saisonanalyse für euch machen, wo wir dann auch unsere Hot Takes von der ersten Folge der Saison auseinandernehmen werden. Mal gucken, was da alles wahr geworden ist. Ich ahne Schlimmes. Ich sag nur Charles Leclerc.
Ja, aber wir wissen schon mal, was nicht wahr geworden ist.
Fassen unsere Awards zusammen, wo ja auch immer sehr, sehr kuriose Sachen rauskommen. Stimmt, was die letzten beiden Jahre extrem witzig war. Und dann noch diverse andere Fragen oder Awards, die wir quasi beantworten werden, saisonübergreifend. Und da freue ich mich schon wieder direkt drauf. Aber in dem Sinne würde ich sagen, erstmal bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.